Liebe Zuschauer, immer mal wieder gibt es einen Gast, der bedarf keiner Vorstellung. Dazu gehört Franz Alt. Frieden ist noch immer möglich, heißt sein neues Buch, was ich jetzt mit ihm besprechen werde. Seit Jahrzehnten setzt sich Franz Alt unerschöpflich in der deutschen Friedensbewegung ein, unter anderem zuletzt als Erstunterzeichner des Manifest für den Frieden. Und unter anderem darüber soll es jetzt mit ihm gehen. So, und jetzt darf ich begrüßen Franz Alt. Es freut mich sehr, dass ich diese Ehre heute bekomme, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Herr Alt. Erstmal herzlich willkommen hier bei Nuoviso.
Aber danke, Herr Mohoff. Hallo.
Ja, lieber Herr Alt, Sie sind 1938 in Baden geboren und können ja auf ein ereignisreiches und bewegtes Leben zurückschauen. Sie sind bekannt als einer der großen Friedensaktivisten unserer Zeit, sind mit dem Dalai Lama befreundet. Mit Michael Gorbatschow hatten Sie seinerzeit ein Buch herausgebracht. Und fast 40 Jahre lang haben Sie für den Südwestfunk gearbeitet, dabei 20 Jahre lang das Politmagazin Report moderiert. Und auch heute noch erheben Sie in Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel die Stimme für den Frieden. Was mich interessiert, könnten Sie mal kurz skizzieren, was Sie erstmals politisiert hat seinerzeit und so für die Friedensbewegung damals auf die Straße gebracht hat?
Also politisiert hat mich im Grunde genommen der Zweite Weltkrieg. Den habe ich als Kind noch erlebt und auch die Zeit, in der wir nach 45 von den Eltern gehört haben, nie wieder Krieg. Dann kam die Phase der Wiederaufrüstung in Deutschland in den 50ern. Das habe ich gegenüber den bösen Kommunisten für notwendig und sinnvoll gehalten. Ich habe nicht zufällig über Konrad Adenauer promoviert und war auch lange CDU-Mitglied, genau bis 1988. In dieser Zeit ist mir die Ökologie immer wichtiger geworden und die CDU hat das nicht begriffen, dann bin ich ausgetreten. Es gab anfangs der 80er dann die Friedensbewegung in Deutschland, hat mich auch überzeugt. Mir war klar, es besteht durch atomares Wettrüsten die Gefahr eines Atomkriegs. Und dann bin ich voll auf der Seite der Friedensbewegung gewesen, habe auch berufliche Probleme bekommen deshalb. War der einzige Politmoderator in der ARD, der damals suspendiert wurde, weil ich immer klar die Position der Friedensbewegung vertreten habe, allerdings immer der anderen Seite auch Gehör gegeben habe in meinen Sendungen. Diejenigen, die die Position der Bundesregierung vorbehaltlos vertreten haben, waren nicht einseitig. Aber diejenigen wie ich, die in meinen Sendungen beide Positionen zu Wort kommen ließen, aber selbst als Moderator eine eigene Meinung pro Friedensbewegung und gegen atomare Wettrüsten hatten, die waren einseitig. Es gab mal eine Situation damals, um das vielleicht zu verdeutlichen für die jüngeren Zuschauer. In den Tagesthemen habe ich mal einen Kommentar gemacht gegen atomares Nachrüsten. Und da habe ich gleich Probleme bekommen. Und es hieß, das darf man nicht. Am Ende des Jahres 83, in dem Jahr der atomaren Nachrüstung, habe ich mal nachgezählt, wie viele Kommentare für die atomare Nachrüstung gemacht wurden und wie viel dagegen. Es waren 25 dafür, also Position der Bundesregierung, und 3 dagegen. Aber das war einseitig damals, weil 3 dagegen waren gegenüber 25, die dafür waren. Das war die Situation der damaligen Zeit. Heute haben die Parteien nicht mehr ganz so viel Einfluss auf die Programme der Öffentlich-Rechtlichen, aber sie haben immer noch Einfluss, das halte ich für fatal. Diejenigen, die wir kontrollieren, sollten nicht uns kontrollieren. Ich bin sehr dafür, dass auch Fernsehjournalisten im Öffentlich-Rechtlichen der Kontrolle unterliegen, aber nicht durch Parteien. Das ist ein Systemfehler. Die kontrollieren sollten uns die gesellschaftlichen Gruppen. Von mir aus die Gewerkschaften, die Kirchen, die Unternehmerverbände. Ich weiß nicht, wer alles, Jugendverbände, Umweltverbände und so weiter. Aber nicht Parteien, da es unsere Aufgabe ist, als Journalisten die Parteien zu kontrollieren.
Ich hatte eigentlich jetzt noch, ja doch, ich gehe noch mal kurz in das Thema auch Ihres Buches rein. Ich hatte mir einiges rausgeschrieben, auch an Zitaten, die ich auch interessant fand. Sie schreiben, Konflikte, auch militärische Konflikte, sind nicht mehr mit Gewalt und Militär zu lösen und deuten diese alte römische Losung etwas um. Wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. In Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten.
Ja, das ist mein Grundanliegen, ja.
Seit Februar 2022 herrscht jetzt Krieg in einem Land, von dem uns nur Polen trennt. Und die Lage ist ja so festgefahren. Ich hatte mir auch ihren Auftritt bei Maischberger angeschaut. Die Kriegsparteien sind ja aktuell nicht ansatzweise zu Verhandlungen bereit. Wie stellen Sie sich da jetzt gerade ein Aufeinanderzugehen in dieser festgefahrenen Situation vor? Ist natürlich eine schwierige Frage und wir sind auch nicht in der Position, da direkt was zu bewegen, aber was ist Ihre Vorstellung?
Zunächst mal zucke ich etwas zusammen bei dem Wort Kriegsparteien. Kriegsparteien heißt in diesem Fall etwas differenziert. Die einen greifen an und die anderen verteidigen sich. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Jedes Volk hat das Recht, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor. Und Putin ist der Aggressor und die Ukraine wird angegriffen und ist in der Verteidigungsposition. Und deshalb muss ich als Pazifist, übrigens auch als Christ, hier eine sehr differenzierte Position einnehmen. Die heißt bei mir, in diesem Fall einem Angegriffenen muss ich helfen, auch mit Waffen. Und das ist in diesem Fall die Ukraine. Deshalb bin ich auch als Pazifist, ich sage mal als Realpazifist dafür, dass wir die Ukraine unterstützen. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Und das hat mit dem klassischen Pazifismus, ich nenne ihn vielleicht Fundamentalpazifismus, nicht mehr viel zu tun. Wir müssen hier differenzieren, auch als Friedensbewegung. Bisher galt in der Friedensbewegung der Grundsatz Frieden schaffen ohne Waffen. Und jetzt muss ich umdenken. Das ist eine neue Position. Das verlangt für mich schlaflose Nächte. Es hat für mich lange gedauert, bis ich das begriffen hatte, dass wir hier in einer Situation sind, in der wir mit den bisherigen Positionen als Pazifisten so nicht mehr weiterkommen. Und zwar aus Gewissensgründen. Denn einem Angegriffenen muss ich helfen, wenn er um Hilfe bittet. Und ich kann als Pazifist nicht die Ohren zuhalten, wenn die Ukrainer uns um Hilfe bitten, auch um Waffenhilfe. Das ist eine neue Situation. Das ist eine große Herausforderung für die Friedensbewegung. Und deshalb denke ich, hier werden wir deutlich machen müssen, dass unsere jetzige Position heißt, grundsätzlich Frieden schaffen ohne Waffen, aber in diesem Ausnahmefall durch den Putin-Krieg auch Frieden schaffen mit Unterstützung der Ukraine durch unsere Waffen. Ich habe in diesen Tagen immer wieder erlebt, dass ukrainische Quellen gesagt haben, es gab weniger Tote in der Ukraine, weil wir auch aus Deutschland Abwehrwaffen hatten. An einem Tag habe ich mir das mal genau erklären lassen, im Januar diesen Jahres hat Putin, ich glaube, 82 Raketen auf die Ukraine losgelassen. Und 70 wurden in der Luft zerstört durch deutsche Abwehrwaffen und durch deutsche Abwehrraketen. Das heißt, deutsche Abwehrwaffen haben ukrainisches Leben gerettet. Das heißt für mich Pazifismus, Frieden machen.
Ein Gedanke, der mir jetzt kam, Sie hatten, finde ich sehr interessant oder auch ehrlich von Ihnen, dass Sie sagen, Sie hatten da schlaflose Nächte,
Weiß Gott, ja.
bis Sie zu dieser Entscheidung kommen, weil Sie da auch umdenken mussten. Nun ist es natürlich auch nicht der erste völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den wir erleben seit 1945, aber einer, der uns näher scheint und der uns emotional alle mehr mitnimmt, ne?
Ich bin gegen alle Angriffskriege seit 30 Jahren auf die Straßen gegangen. Das ist jetzt eine andere Situation. Also gegen den Irakkrieg habe ich protestiert, gegen den Afghanistankrieg, gegen den Vietnamkrieg schon in den 70ern. Also da war ich schon aufgewacht. Aber wir haben jetzt eine andere die Situation und Pazifismus heißt für mich auch situationsgerecht und situationsgemäß denken und handeln.
Ich würde gerne auch noch mal kurz mit Ihnen als jemand ins Gespräch kommen, als jemand, der die Medien kennt und selbst dort tätig war und heute noch in den Medien zahlreich zu Gast ist. In unseren Medien wird die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs, also vieles, was vor Februar 2022 passierte, ja konsequent ausgeblendet, zumindest zum großen Teil. Ich
Weitgehend,
will nicht pauschalisieren.
ja.
Halten Sie diese Berichterstattung in den Zeitungen und öffentlich-rechtlichen diesbezüglich für ausgewogen oder wie betrachten Sie so in den letzten Jahren diese Medienanstalten ganz generell? Sie hatten gerade schon ein bisschen Kritik mit einfließen lassen bei den Kommentaren der Tagesschau oder
Ja,
Tagesthemen war es.
Tagesthemen war es, ja. Ja, also auch hier muss man differenzieren. Ich sehe Berichte, die nach meiner Vorstellung, wir alle denken subjektiv, die nach meiner Vorstellung fair sind. Rede lieber von Fairness als von objektivem Journalismus. Das scheint mir gerechter zu sein. Ich kenne zwar viele Journalisten, die sagen, sie berichten objektiv, aber ich kenne keinen einzigen objektiven Journalisten. Es geht um Fairness. Wir alle berichten subjektiv, weil wir bestimmte Positionen haben. Ich habe im Laufe meines Lebens, wie gesagt, ich habe bis in die 80er Jahre noch atomare Nachrüstung für richtig gehalten. Und plötzlich ist mir auch durch die Positionen der Friedensbewegung klar geworden, dass das in den Atomkrieg führen kann. Spätestens da muss ein Stoppschild auftauchen. Also Journalismus ist für mich immer subjektives Bemühen. Und objektiven Journalismus gibt es nicht. Das ist ein großer Selbstbetrug. Und deshalb muss ich auch hier auf Ihre Frage zurückzukommen, differenzieren. Ich habe Berichte gesehen, die scheinen mir sehr fair zu sein, objektiv sozusagen, und andere Berichte, die scheinen mir zu einseitig zu sein. Also zu wenig geschichtsorientiert auch. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Krim, die Insel Krim, die Halbinsel Krim im Jahr 1954 durch Chruschtschow im Suff von Russland an die Ukraine geschenkt wurde, dann kann ich zu Krim eine ganz andere Einstellung haben als heute. Dann muss ich sagen, ich verstehe den Herrn Zelensky, wenn er sagt, die Krim gehört heute zu der Ukraine und ist 2014 von den Russen völkerrechtlich besetzt worden. Auch mit Gewalt, wie man weiß. So, das ist die eine Seite. Nur die 1954er Position kann ich nicht ausklammern. Und deshalb hat Zelensky auch voriges Jahr am Beginn des Krieges schon mal gesagt, über die Krim sollte man einige Jahre verhandeln. Das war damals seine Position. Inzwischen ist er hier fundamentalistischer geworden und sagt, wir werden bis zum letzten Zentimeter, so hat er gesagt, auch die Krim verteidigen. Das bedeutet viele, viele Opfer. Also mir gefällt sehr gut seine Position vom Beginn des Krieges verhandeln über die Krim, vielleicht auch verhandeln über den Donbass. Das war damals seine Position. Inzwischen ist er davon abgerückt. Vielleicht sollte man ihn gelegentlich daran erinnern, was er damals gesagt hat. Das wäre vielleicht eine Basis, auf der man verhandeln könnte. Bitte, ich sage jetzt wieder vielleicht. Denn diese Fragen müssen letztlich die Ukrainer beantworten. Die können nicht wir Deutsche besserwisserisch vom sicheren, heute sicheren, noch sicheren, wie auch immer, Deutschland aus beantworten. Das sollten wir den Ukrainern überlassen und die müssen gu gucken, wie sie mit den Russen da klarkommen. Wir, die wir Waffen liefern, sind natürlich auch in gewisser Weise in diesen Krieg involviert und deshalb sollten wir mehr auf Verhandlungen drängen, als wir das bisher gemacht haben. Der gesamte Westen sollte mehr auf Verhandlungen drängen. Ich höre nur in Deutschland auch von vielen Kolleginnen und Kollegen Waffen, Waffen, Waffen. Das ist mir zu einseitig. Wir sind in den Krieg insofern involviert, als wir Waffen liefern. Und deshalb sollten wir auch stärker auf Verhandlungen drängen, als das bisher der Fall war. Ich fand einen Satz von Frau Baerbock furchtbar, den sie in Straßburg vor dem Europarat gesagt hat. We are fighting a war with Russia. Wir sind im Krieg mit Russland. Also bitte, liebe Frau Außenministerin, Russland ist im Krieg mit der Ukraine und Russland hat die Ukraine überfallen. Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Wie kann ich denn dem Putin so eine Propagandavorgabe geben, wie es die deutsche Außenministerin gesagt hat? Übrigens für mich ein entscheidender Grund. Das berühmte Friedensmanifest von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht zu unterschreiben, weil in diesem Manifest dieser furchtbare Satz von Frau Baerbock ganz eindeutig zurückgewiesen wurde. Übrigens, von den meisten Journalisten habe ich da nichts gehört dazu. Das fand ich eine journalistische Katastrophe. Sie haben ja gefragt nach dem Journalismus. Dass hier kein Aufschrei kam durch den ganzen deutschen Journalismus, ist für mich ein brutales Versagen des deutschen Journalismus in einer zentralen Frage, in der wir heute stehen.
Ja, ein großer Fauxpas, der dann von den Medienmeistern so relativiert wird, dass man sich
Richtig,
ja mal
richtig.
versprechen könnte, aber finde ich ein bisschen schwach, weil das sollte
Sehr
in der
schwach.
Position nicht
Ja.
passieren. Ja.
Übrigens auch die deutsche Opposition hat, vor allen Dingen die CDU/CSU, die sonst immer bei Waffen, Waffen, Waffen am lautesten ist, hat völlig geschwiegen bei diesem brutalen Satz. Und bitte, das war 80 Jahre nach Stalingrad, Herr Mohoff. Gibt eine deutsche Außenministerin einen solchen Satz von sich und dem Putin natürlich ein Propaganda-Moment.
Herr Alt, Sie waren ja auch Erstunterzeichner dieses Manifests für den Frieden. Tatsächlich sogar, glaube ich, der erste Name aufgrund Ihres Nachnamens, der mit A
Ja, da kann ich
anfängt,
nichts dafür. Ja.
den man darauf findet. Und
Das kommt davon, wenn man alt heißt.
das kommt
Und
davon, wenn man alt
auch
heißt.
schon alt ist. Okay.
Ah, das habe ich nicht gesagt. Man fragt sich ja, also man kann ja nicht abstreiten, dass es, man hat das Gefühl, die Friedensbewegung ist nicht unbedingt erwünscht überhaupt in dieser Zeit. Es wurde sehr stark umgeframed, wie man ja so schön sagt, dass man damit eben Putin-Versteher, Putin-Unterstützer, wie auch immer ist. Sie haben das ja am eigenen Leib wahrscheinlich noch stärker erlebt. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie geht man mit diesen Verleumdungen und Diffamierungen um? Haben Sie das überhaupt auch so wahrgenommen, dass diese Friedensbewegung, ja, dass sie es schwer hat? 50.000 Leute auf der Straße war natürlich eine Hausnummer, aber ich glaube, beim Irakkrieg damals war es angeblich eine 500.000 mit Zahlen, ist ja immer schwierig, damals in Berlin 2003. Von daher, ja, haben Sie das als fair empfunden, wie darüber berichtet wurde, und unterstützen Sie diese Position weiterhin? Die ist ja eigentlich gar nicht extrem, wenn man für Verhandlungen und auf Friedensgespräche pocht.
Also ich war in Berlin dabei gegen den Irakkrieg und ich habe auch gesprochen vor den vielen Tausenden, die wir damals waren. Und ich habe es für richtig gehalten, dass auch jetzt wieder viele Menschen auf die Straße gehen und gegen den Krieg protestieren. Ich gehe mit dem Vorwurf Putin-Versteher sehr offensiv um. Ich bin ein Putin-Versteher. Und wir brauchen mehr Putin. Also bitte, Putin ist nun mal der Mann auf der anderen Seite und der Aggressor. Wie will ich denn in Verhandlungen je klarkommen mit ihm, wenn ich ihn gar nicht verstehe? Wenn ich zum Beispiel immer wieder höre, mit Putin kann man nicht reden. Ja, einerseits müssen wir den Krieg beenden und wollen hoffentlich den Krieg so bald wie möglich beenden, denn er belastet die Ukrainer, nicht uns. Wir sind weit weg. Nicht wahr? Die Opfer sind die Ukrainer. Und im Sinne der Ukrainer muss ich mit Putin ins Gespräch kommen und eine Basis schaffen dafür. Also Putin-Versteher ist für mich etwas ganz Vernünftiges und Wichtiges, denn ohne Putin zu verstehen, können wir niemals klarkommen mit ihm. Also es sagt mehr über uns in Deutschland, dass Putin-Versteher ein Schimpfwort ist, als dass es über Putin sagt. Putin ist ein schrecklicher Tyrann, ein Diktator und dann muss man leider sagen, in der Ukraine ein Massenmörder. Nur, wenn es um Frieden geht, muss ich auch versuchen, als Pazifist mit dem Teufel ins Gespräch zu kommen. Also in diesem Fall mit Herrn Putin. Das geht nicht anders. Alles andere sind Illusionen und haben mit der Realität in der furchtbaren Realität in diesem Krieg nichts zu tun. Diese Illusionisten, die uns Friedensfreunde Putin-Versteher nennen, wissen gar nicht, was sie da sich selber antun. Also ich schlage vor, dass die Friedensbewegung so aktiv wie möglich ist, nach wie vor Ostermärsche macht jetzt in den nächsten Wochen, laut ist, aber differenzierter als bisher argumentiert. Das wäre mein Wunsch an meine Freunde in der Friedensbewegung.
Meinen Sie damit auch differenzierter als jetzt noch zuletzt vor einigen Wochen bei dieser Kundgebung am Brandenburger Tor, wo Sie dabei waren? Oh, nee,
Da
da waren
habe
Sie nicht dabei. Sie haben vom
ich habe in
Irakkrieg gesprochen.
Baden-Baden geredet und mit dem Baden-Badener Bürgermeister vorgeschlagen, dass die Friedensstadt Baden-Baden, die internationale Friedensstadt Baden-Baden, sich als Ort für Verhandlungen anbietet. Schauen Sie mal in dieser Stadt, wo ich jetzt rede, zu Ihnen und mit Ihnen. Haben Adenauer und de Gaulle 1952 sich getroffen, sich die Hand gegeben und gesagt, nie wieder Krieg, wir machen deutsch-französische Freundschaft. In dieser Stadt Baden-Baden haben sich im 19. Jahrhundert in jedem Sommer der französische König, der deutsche Kaiser und der russische Zar getroffen und haben über Frieden in Europa diskutiert. Diese Stadt Baden-Baden, hat mir übrigens auch der Bürgermeister inzwischen zugestanden, der Oberbürgermeister von Baden-Baden, wäre prädestiniert, lieber Herr Putin und lieber Herr, bei Putin bin ich mit dem Lieb etwas vorsichtig, Herr Putin und lieber Herr Zelensky, wäre prädestiniert, dass ihr euch hier trefft und über Frieden redet. Da ist schon mancher Friedensschluss, den meine Eltern noch für unmöglich gehalten haben, den Friedensschluss zwischen Deutschen und Franzosen zustande gekommen. Schauen Sie mal, Baden-Baden ist die Stadt, wo Frieden geschlossen wurde zwischen Deutschen und Franzosen und Freundschaft, nachdem wir uns jahrhundertelang millionenfach gegenseitig umgebracht haben. Was Deutsche und Franzosen geschafft haben, können auch Ukrainer und Russen schaffen. Wir brauchen Frieden und eine neue Friedensordnung in Europa. Und liebe Russen und liebe Ukrainer, versucht dies so rasch wie möglich, den Krieg zu beenden. Versteht euch als Brüder und Schwestern. Wir sind alle, ich sage es mal als Christ, Kinder Gottes. Auf dieser Erde leben wir wir sind eine Menschheit unter einer Sonne, auf einem Planeten. Und der Planet ist gefährdet genug, als dass wir uns noch gegenseitig Kriege leisten können. Das ist alles Politik von gestern. Und im Atomzeitalter, ich habe mal Michael Gorbatschow gefragt, was ein Atomkrieg wäre. Er hat mir gesagt, ein Atomkrieg wäre wahrscheinlich der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte. Warum? Weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Und auf einen solchen Atomkrieg marschieren wir zurzeit zu durch den Ukraine-Krieg. Jeder Krieg heute könnte, wenn eine Atommacht involviert ist, und die Russen sind nun eine der stärksten Atommächte, vielleicht sogar die stärkste auf dieser Welt, in einen Atomkrieg ausarten. Schon deshalb müssen wir jede Form von Friedensmöglichkeiten nutzen, und zwar mehr als bisher und schneller als bisher. Denn es könnte ein Atomkrieg, es könnte ein Dritter Weltkrieg werden.
Also viele schlagen China als Mittler vor oder auch die Türkei, so Länder, die so eine Position haben, die vielleicht noch mit beiden Seiten sprechen können. Und von Franz Alt kommt der Vorschlag Baden-Baden. Das habe ich also richtig
Ja, richtig, ja.
wahrgenommen.
Waren als Verhandlungsort, ja.
Als Verhandlungsort. Ja, doch, ist historisch doch ein schönes Symbol. Ich kann sie da nachvollziehen. Vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir auch noch zu einem anderen Thema kommen, kurz zu dem Thema. Ja, Sie haben gerade gesagt, wir sind alle auf dieser Erde eigentlich Brüder und Schwestern. Ich will mit Ihnen auch noch mal so auf dieses Thema Debattenkultur in Deutschland eingehen. Also jemand, der diese Menschheitsfamilie, wie er es zum Beispiel auch immer nennt, ist Daniele Ganser. Ich weiß nicht, ob er Ihnen überhaupt ein Begriff ist,
Ja.
aber okay. Es ist ja so, dass er gerade stark angegangen wird und überhaupt darum kämpfen muss, auftreten zu dürfen. Und man erlebt ja sehr oft in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob Sie das auch so wahrnehmen, dass dann oft so Etiketten einfach angeklebt werden. Also jemand ist direkt rechts, sogar rechtsextrem. Es fällt dann schnell dieses Wort Antisemit, was sich im Fall von Daniele Ganser zum Beispiel überhaupt nicht belegen lässt, der einfach nur von seinem Auftreten und von seinem Charakter eigentlich genauso gut jemand wäre, der im Öffentlich-Rechtlichen auftreten könnte, aber er vertritt eben eine andere Position. Also er hat auch einen Anzug an und kann sich gut ausdrücken und ist smart und charismatisch, aber er erzählt eben die ganze Russland-Ukraine-Geschichte oder auch die ganzen NATO-Kriege aus einer anderen Perspektive. Jetzt frage ich mich aber, Daniele Ganser benutzt auch Worte wie Menschheitsfamilie und setzt sich ganz klar für den Frieden ein. Also erleben Sie das auch, dass es immer schwieriger wird, so andere Positionen zu vertreten? Ich habe witzigerweise auch gelesen, Sie hatten mal ein Magazin, das hieß Querdenken. Jetzt
Ja,
war es ja in den
Querdenker, ja.
letzten 2, 3 Jahren so, dass das auf einmal ein Schimpfwort wurde und ja, ein abgewerteter Begriff. Ja, also wie ist ganz offen gefragt, wie erleben Sie da so die letzten 2, 3 Jahre auch?
Also, ich will nur mal sagen, wer meine Querdenker waren, die ich in die erste Sendung geholt hatte. In der ersten Sendung war der Dalai Lama und Michael Gorbatschow. Das war eine andere Klasse von Querdenkern als die heutigen Querdenker, wobei ich bei den Querdenkern auch differenzieren möchte. Dann kam Eugen Drewermann, dann kam Klaus Töpfer, das waren meine Querdenker vor 20 Jahren etwa in meinen damaligen Sendungen. Wir in Deutschland haben zu viele Feindbilder. Ganser ist eines der Beispiele, die Sie genannt haben. Ich habe Ganser 2, 3 Mal gehört und ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht, weiß Gott, nicht mit allem einverstanden, was er sagt, aber ist einer Als ein wichtiger Querdenker. Wir brauchen solche Leute, die differenzieren und zwischen den Stühlen sitzen. Tue ich auch. Jeder Journalist, der Sinn, der beste Platz für einen Journalisten ist der zwischen allen Stühlen. Und wenn man 30 Jahre lang in öffentlich-rechtlichen Sendungen moderiert hat, dann weiß man, warum das der beste Platz ist. Und da haben wir in Deutschland, wir haben zu wenig gute Streitkultur. Ohne Feindbilder aufzubauen, zu streiten. Das müssen wir erst noch richtig lernen. Da ist gleich einer ein Feind, wenn er eine andere Meinung hat. Hören wir doch mehr zu. Und gerade diese Zeit ist geradezu prädestiniert dazu, mehr zuzuhören. Schauen Sie mal, ich habe eine andere Position zum Ukraine-Krieg als Frau Strack-Zimmermann. Aber ich war in einer Sendung mit ihr und habe nach der Sendung lange mit ihr gesprochen, warum sie diese klare Position Waffen, Waffen, Waffen vertritt. Und ich habe gesagt, als Frau überrascht, bei Ihnen als Frau überrascht mich das sehr, dass Sie eine so militärische, vielleicht sogar militaristische Position vertreten. Woher kommt das denn? Und dann hat sie mir erzählt, viele Begegnungen, die sie hatte in der Ukraine, brutalste Menschenrechtsverletzungen, Mütter, die um ihre Kinder weinten, Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren hatten, Verletzte, die im Krieg brutal verletzt worden sind und wie sie das erschüttert hat. Da habe ich ihre Position plötzlich viel besser verstanden, als das vorher der Fall war. Und ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, Frau Strack-Zimmermann, eine andere Position wie ich, habend, trotzdem besser verstehen zu können. Und diese Position, diese differenzierte Position, diese Position, ich muss den anderen zuhören, vielleicht verstehe ich ihn dann besser, die ist mir zu unterbelichtet in unserer derzeitigen Auseinandersetzung. Deshalb empfehle ich auch meinen Freunden der Friedensbewegung, vielleicht diejenigen zu verstehen, die nach Waffen rufen. Es könnte ja wirklich sein, dass sie genauso einen Friedenswillen haben wie die Friedensleute, wie die Friedensbewegten selber. Und ich sage denen, auf der anderen Seite, die nur Waffen, Waffen rufen, auch wir wollen, dass in der Ukraine so bald wie möglich Frieden herrscht, wir Friedensbewegten. Versteht ihr uns Pazifisten vielleicht besser? Wir müssen mehr einander zuhören und das Osterfest ist geradezu prädestiniert, das vielleicht jetzt zu tun.
Ach, das ist schön, hier am frühen Morgen mit Ihnen zu sprechen. Das tut mir auch gut. Das sind schöne Worte. Denn ja, ich habe schon oft früher diesen Spruch aufgeschnappt, wer alles versteht, kann alles verzeihen. Und ich denke, wer wirklich mal zuhört, kann zumindest mal verstehen. Und da kann ich Sie absolut nachvollziehen. Man unterstellt dem Gegenüber oft schlechte Absichten und dann schaukelt sich das Ganze hoch. Dabei hat die Gegenseite manchmal nur ein anderes Mittel, vielleicht das gleiche Ziel, zum Beispiel Frieden zu
So ist
erreichen.
es. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, wie mir das passiert ist mit Helmut Kohl. Mit Helmut Kohl hatte ich viele Auseinandersetzungen, weiß Gott. Aber Helmut Kohl hat mir mal den Satz gesagt: Lieber Alt, was im Privatleben gut und richtig ist, ist auch in der Politik gut und richtig. Das war die Phase der atomaren Nachrüstung. Da habe ich ihn allerdings gefragt, Herr Kohl, wie lösen Sie denn Ihre privaten Probleme mit Ihrer Frau Hannelore? Durch atomare Nachrüstung? Und dann ist auch Helmut Kohl ganz nachdenklich geworden und wir haben dann ein gutes Gespräch geführt über atomare Nachrüstung, wo wir gegenteilige Positionen hatten. Also es ist ganz gut und wichtig, dass man sich gegenseitig zuhört, bevor man jemand verurteilt oder urteilt.
Also ich nehme noch mal so auf oder fasse auch noch mal zusammen. Sie plädieren auch weiterhin jetzt gerade vor dem Hintergrund des kommenden Osterfests an eine starke Be Friedensbewegung, die sich zeigt und die nicht aufgibt, aber auch eben sich ins Gegenüber hineinversetzt und eben auch irgendwie abwägt und keine zu extreme Position fordert. Ich habe aufgeschnappt noch bei Ihnen im Buch, was ich sehr versöhnlich fand und auch sehr mutschenkend, was ja oft vielleicht auch ein Ton ist, mit dem man gerne aus einem Gespräch rausgeht. Wenn 1945 Aussöhnung zwischen Russen und Deutschen möglich war, ist auch noch immer eine Aussöhnung zwischen Ukrainern und Russen möglich. Und Ihr Buch heißt ja auch, Frieden ist noch immer möglich. Und Sie schließen in einer der letzten Seiten mit, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Ja, das habe ich, so etwas habe ich von Michail Gorbatschow gelernt. Der Gorbatschow sagte mir noch kurz vor seinem Tod, wo wir uns nochmal getroffen hatten, die Aussöhnung zwischen Deutschen und Russen ist für ihn das größte politische Wunder in seinem ganzen Leben gewesen. Die möglich gewordene Aussöhnung, übrigens Gorbatschow hat einen großen Beitrag dazu geleistet, zwischen Deutschen und Russen. Und das ist auch möglich zwischen Russen und Ukrainern. Daran können wir mitarbeiten. Vielleicht auch an diesem Osterfest, wo die Friedensbewegung wieder mal auf die Straße geht. Ich wünsche mir friedliche Diskussionen, harte, klare, sozusagen hart, aber fair, wie die Sendung im deutschen Fernsehen heißt, zu der ich am kommenden Montag auch wieder eingeladen bin.
Okay, schön. Ja, das freut mich auch, dass Sie noch, ich sag mal, stattfinden und stattfinden dürfen als ein ja, versöhnlicher und vermittelnder Geist auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Okay.
Ja, Herr Alt, es war mir eine große Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken und dieses erkenntnisreiche Gespräch. Sie haben auch tatsächlich schon wieder einen Termin und deswegen, genau, verabschiede ich mich und ich hoffe, wir haben irgendwann bald mal wieder das Vergnügen. Mich würde es freuen. Lieber Herr Alt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Frohes Schaffen und Lust auf Zukunft.
Danke, so machen wir
Okay,
es.
tschüss, Herr Mohr, machen Sie es gut.
Tschüss,
Tschüss.
tschüss, alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Ja, das war es auch schon, mein Gespräch mit Franz Alt. Frieden ist noch immer möglich. Die Kraft der Bergpredigt heißt sein neues Buch. Und wie immer gibt es den Link unter diesem Video. Bestellt doch gerne hier über uns, dann kommt uns ein kleiner Obolus davon, nämlich auch zugute. Wir sehen uns, ich bin raus. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat und bleibt uns treu, liebe Zuschauer. Peace, bis bald.